Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der historisch schwache September liegt hinter uns und war gar nicht so schlecht. Der DAX hat zwar leicht verloren, der S&P 500 aber beispielsweise weiter zugelegt. Und nun starten die Märkte in eine Herbst- und Jahresendrallye. Welche Chancen und Risiken gibt es aktuell? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wir haben die an der Börse angeblich mauen, historisch schlechten Monate überstanden. Aber die Sommermonate 2025 waren eigentlich überhaupt nicht schlecht, oder?
Nein, der Sommer war ausgesprochen gut, aber er war sehr eng in der Frage, welche Unternehmen denn den Markt wirklich nach oben gezogen haben. Es waren nämlich ganz namentlich wieder die großen amerikanischen Technologiekonzerne. Deswegen ist Amerika auch deutlich besser gelaufen als viele andere Teile der Welt, insbesondere auch Europa. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass die Technologiekonzerne zum einen in der Berichtssaison sehr gut geliefert haben, also die Erwartungen wieder bei weitem übertroffen haben. Sie haben angekündigt, große Investitionen in die künstliche Intelligenz, also das scheint weiterzugehen. Sie sind weniger betroffen von den amerikanischen Zöllen und sie profitieren, weil sie hohe zukünftige Gewinne erwarten lassen, von den Spekulationen um Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank.
Wenn ich dich da richtig verstehe, der erste Teil der legendären Börsenweisheit Sell in May and Go Away hat nicht gestimmt. Das zeigt uns ja der Blick auf die Charts. Aber der zweite Teil, But Remember to Come Back in September, der könnte ein ganz guter Ratschlag sein, also jetzt investiert zu sein, zu bleiben und vielleicht noch nachzulegen?
Ja, ich kriege immer wieder tatsächlich Fragen, Jessica, die Konjunktur wäre doch so katastrophal und wir hätten ein schlechtes Umfeld, es wäre sehr viel Unsicherheit, die Unternehmen wären so hoch bewertet. Natürlich sind sie nicht mehr billig, sie sind ambitioniert bewertet, aber die Gewinnsituation ist eben auch eine recht robuste. Die Unternehmen konnten sowohl in Europa wie auch in Amerika die Erwartungen deutlich übertreffen. Das erwarte ich jetzt auch für das dritte Quartal, was ja im vierten Quartal berichtet wird. Dazu werden die Geldschleusen weiter aufgedreht, sowohl was die Fiskalpolitik angeht, als auch was die Geldpolitik angeht. Und in diesem Umfeld glaube ich schon, dass die Aktien auch im vierten Quartal gut performen werden.
Schauen wir uns die ganzen Themen nochmal ein bisschen genauer an. Du hast Zölle schon angesprochen und den Technologiesektor. Digitale Erträge sind ja nicht so zollrelevant und das ist ja gerade das, warum die eben weiter laufen, noch laufen. Glaubst du, dass diese Tech-Rallye immer so weitergeht? Wir sehen das ja seit Jahren eigentlich mit kleineren Rücksetzern, dass da so eine Handvoll Unternehmen die Rallye anführen.
Ja, diese Handvoll Unternehmen sind natürlich Monopolisten in ihren Bereichen. Ich glaube, dass es nicht mehr in der Weise nach oben geht. Ich glaube auch, dass die Rallye etwas breiter werden könnte. Aber ich gehe eben davon aus, dass das ganze Thema künstliche Intelligenz erst am Anfang und nicht am Ende steht. Wir haben hier einen sehr intensiven Wettbewerb. Niemand will zurückfallen und deswegen werden eben praktisch täglich neue Investitionen angekündigt, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Man darf aber auch nicht vergessen, dass nicht nur innerhalb von Amerika hier eine große Konkurrenzsituation ist, die Unternehmen immer weiter antreibt, sondern eben auch ein Systemwettbewerb mit der Volksrepublik China besteht, die ihrerseits die Unternehmen, also ihre Technologieunternehmen, sehr stark subventionieren und fördern. Und deswegen glaube ich, dass das Ganze noch etwas weitergehen wird. Werden wir möglicherweise irgendwann in eine Überinvestition hineinkommen? Also die Frage, die ja immer wieder diskutiert wird, wird zu viel investiert und wird das denn dann sich auch monetarisieren lassen? Also wird man damit auch Geld verdienen können? Das mag so sein, aber ich glaube, auf die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre hinaus, wird dieser Wettbewerb einfach dazu führen, dass weiter investiert wird und daran werden eben diese großen Technologiekonzerne auch gut verdienen.
Und eben weniger Probleme mit den Zöllen. Bin ja sehr intensive Leserin deiner Perspektiven am Morgen, deines morgendlichen Newsletters. Und da war zu lesen, dass der effektive durchschnittliche US-Zollsatz auf alle Importe mittlerweile
ungefähr bei 16% liegt. Das ist höher als diese 2,5%, die wir noch im Dezember 2023 hatten. Deutlich höher sogar. Warum schlägt das immer noch nicht auf die Wirtschaft durch, weder dies noch jenseits des Atlantiks?
Naja, die Zölle wirken ja erst seit August und jetzt muss man mal gucken, was genau passiert. Mhm. Es scheint so zu sein, dass sie im Moment stärker von den Importeuren oder am stärksten von den Importeuren in den Vereinigten Staaten von Amerika getragen werden, also deren Margen schrumpfen. Es wird noch nicht so sehr weitergegeben an die Konsumenten, sonst müsste der Inflationssatz noch weiter steigen. Auch die Exporteure scheinen im Moment noch zu einem geringeren Satz betroffen zu sein. Hier wird man sicherlich gucken, wie man auf andere Produkte, auf andere Regionen, auf Änderungen der Lieferketten ausweicht. Also wie gesagt, wir sind noch etwas früh dran. Ich glaube schon, dass es Auswirkungen geben wird. Ein gebremstes Wachstum in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch ansonsten auf der Welt. Schrumpfende Margen bei den Unternehmen und geringere Kaufkraft bei den Konsumenten über eben eine etwas höhere Inflation. Vor allen Dingen jetzt im vierten Quartal und Anfang des Jahres 2026.
Und wenn wir auf diese Zölle gucken, sicher scheint da ja nichts zu sein. US-Präsident Donald Trump hat ja gerade wieder über Social Media verkündet, dass er die Höhe der Zölle auf Pharmaprodukte auf 100% anhebt. Das kam bisher scheinbar nur über Social Media, aber das würde natürlich auch die EU und Deutschland besonders hart treffen. Glaubst du, da kommen noch so ein paar Ankündigungen, dass da einfach irgendwelche Deals kassiert?
Ja, die USA brauchen eben aufgrund der Budget, aber auch der Schuldensituation Einnahmen. Und die amerikanische Administration hat festgestellt, dass über die Zölle eben Einnahmen zu generieren sind. Die Frage ist, wer zahlt sie am Ende? Und da gibt es unterschiedliche Aussagen, aber es wird sicherlich ein Großteil auch bei den amerikanischen Konsumenten hängen bleiben. Das hört man dort nicht so gerne. Aber das ist eben der Grund, warum immer wieder neue Zollideen aufkommen. Bemerkenswert, Jessica, finde ich aber, dass mit dieser Ankündigung von 100% Pharmazöllen der Markt kaum noch reagiert hat. Also ich würde annehmen, dass in Zukunft hier sektorale Verschiebungen mal möglich sind, aber der Gesamtmarkt sich an diese Ankündigungen gewöhnt hat, immer wieder diskutiert, Trump always chickens out, also Trump zieht dann doch zurück, wenn es zu schlimm werden sollte. Und insofern wird das ein ständiger Unruheherd, ich würde es mal so um ausdrücken, bleiben, der auch immer wieder zu Volatilitäten führen kann. Aber dass wir hier noch die großen Marktverwerfungen sehen, glaube ich eher nicht. Letzter Satz von den amerikanischen Kollegen, höre ich immer wieder, dass in Amerika mittlerweile der Fokus doch sehr viel stärker Richtung Steuersenkung, Richtung Deregulierung, Richtung Investitionen geht und damit eben das, was dann ein Wachstum in 2026 fortfolgende bringen kann.
Und 2026 feiern die USA ja auch ihren 250. Geburtstag. Wir haben Zwischenwahlen, also das sind ja auch alles Themen. Donald Trump wird da keine Rezession wollen und erst recht keinen Börsencrash, oder?
Ja, das würde ich annehmen. Die Frage ist aber, kann man das so genau steuern oder wo kommen welche Irritationen dann her? Wir haben ja auch Diskussionen um die amerikanische Notenbank, wie viel Zinssenkungen werden sie denn machen? Bei der letzten Sitzung waren doch diese sogenannten Dot-Plots, also wo die Mitglieder des Geldpolitischen Rates Punkte kleben, zu welchem Zeitpunkt sie welchen Zins erwarten, überraschend niedrig. Das lag aber daran, dass der aus dem Weißen Haus entsandte Steven Miran besonders niedrig geklebt hatte, weil er eben für Zinssenkungen nicht von 25 Basispunkten plädiert hat, sondern von bis zu 1,5 Prozentpunkten. Und da muss man mal gucken, wie die Diskussion weitergeht und wer denn dann in die Fed entsandt werden wird. Solche Sachen können immer mal zu Volatilitäten dann natürlich führen, weil der Markt sicherlich eine unabhängige Fed sehr schätzt und damit eben auch Stabilität verbindet. Und wenn diese Institution angegriffen wird, dann kann das eben, wie gesagt, sowohl bei den Zinsen wie auch beim Dollar und dann natürlich mit Auswirkungen auf die Aktienmärkte zu Volatilitäten führen.
Es gab ja zuletzt auch einige Wirtschaftsdaten, darauf haben auch Staatsanleihen und der Dollar reagiert und damit sind ja immer dann verbunden die Spekulationen, was tut die Fed? Du hast das gerade schon angesprochen. Glaubst du, dass sie Ende Oktober noch einmal die Zinsen senken wird? Geben das die Daten im Augenblick her?
Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Die Inflation ist nach wie vor zu hoch. Die Fed guckt ja da immer auf den PCE-Index, also ein etwas breiteres Inflationsmaß als der typische Warenkorb, weil beispielsweise auch Gesundheitskosten etc. mit einbezogen sind. Der hat sich aber kaum verändert zuletzt, also er ist nicht weiter gestiegen, sondern ist im Wesentlichen so reingekommen, wie es vorher war. Das Konsumentenvertrauen der Universität of Michigan schwächelt ein bisschen. Ganz entscheidend wird sicherlich sein, ob wir denn oder wie der Arbeitsmarktbericht am nächsten Freitag ausfallen wird, wenn er denn dann überhaupt kommt. Hier steht ja zu befürchten, dass er aufgrund des Shutdowns in den USA, weil man eben kein Budget für das Fiskaljahr 25/26 beschlossen hat, nicht kommt. Und unterm Strich könnte ich mir schon vorstellen, dass die FED da nochmal einen Schritt machen wird.
Du hast gerade schon den Shutdown angesprochen. Das ist bisher an den Märkten eher ein Null-Event, oder?
Ja, das ist absolut richtig, Jessica, weil die bisherigen Shutdowns, die wir gesehen haben, also ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir in eine solche Situation kommen.
Alle Jahre wieder, oder?
So ist es. Schuldenobergrenze und eben das Budget, was dann immer wieder zu Wallungen auf der fiskalischen Seite führt. Also man rechnet damit, dass der Shutdown etwa 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte Wachstum pro Woche kosten könnte. Da aber ein solcher Shutdown typischerweise nur sehr kurz ist, werden dann diese Verluste im Folgenden wieder aufgeholt. Und somit ist es also nicht dramatisch. Problematisch wäre sicherlich, wenn ein solcher Shutdown länger laufen würde, wenn also die amerikanische Regierung über längere Zeit kein Geld mehr auszahlen könnte an Staatsbedienstete, an Nationalparks, ans Militär und so weiter und so fort. Dann wären die Verwerfungen sicherlich größer. Aber im Moment geht der Markt offensichtlich davon aus, dass es zwar nicht pünktlich, aber doch noch eine Einigung geben wird.
Also gar nicht so trüb die Lage eigentlich und vieles spricht für Aktien und die laufen ja auch nach wie vor gut. Aber warum läuft denn dann der sichere Hafen Gold so sensationell und auch Silber hat ja endlich Fahrt aufgenommen? Wie erklärst du dir das?
Ja, das erkläre ich mir tatsächlich damit, dass verschiedene Faktoren hier sozusagen zum Zuge kommen. Wir haben zum einen die Unsicherheiten auf der Welt, wir gucken in den Nahen Osten, in die Ukraine, wir haben die Veränderungen in der Tonalität beim amerikanischen Präsidenten Richtung dem russischen Präsidenten gesehen. Also das sind, glaube ich, Themen, die hier eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite die Spekulationen, die wir gerade schon diskutiert haben, um die amerikanische Notenbank, die natürlich dann die Opportunitätskosten senken und es sind zum dritten weiterhin die Notenbanken, die große Käufer von Gold sind. Und das hat den Goldpreis also zuletzt tatsächlich über $3,800 getrieben. Man muss da auch ein bisschen einen Blick auf den Dollar haben. Je schwächer der wird, desto höher tendiert dann der Goldpreis in Dollar. Und vor dem Hintergrund will ich auch gar nicht ausschließen, dass Gold nochmal die 4.000 zieht. Aber die Entwicklung ist schon bemerkenswert. Wie gesagt, hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass Gold noch der sichere Hafen oder als solcher zumindest angesehen wird und aus den genannten Gründen im Moment gefragt ist.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, der Herbst wird nicht langweilig an den Märkten. Es kommt ja jetzt auch wieder die Berichtssaison. Kurzer Ausblick darauf?
Ja, Jessica, die Berichtssaison fürs zweite Quartal, wir hatten darüber gesprochen, war ja ausgesprochen gut. Unternehmen haben die Erwartungen weit übertroffen. Ähnliches erwarte ich auch für das dritte Quartal. Wir haben jetzt mehr Sicherheit, was die Zölle angeht und insofern dürfte auch der Ausblick einigermaßen ordentlich werden. In den Vereinigten Staaten werden knapp 9% erwartet. Für Europa ist es, ich würde mal sagen, eine schwarze Null. Aber das ist natürlich dann auch eine ausgesprochen niedrige Hürde, die dann leicht zu übertreffen sein wird. Und insofern glaube ich, dass wir vor einer recht ordentlichen Berichtssaison auch wieder für das dritte Quartal dann ab Mitte des Monats Oktober stehen.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und bis dahin vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Danke auch.